Die Geschichte von Noah. Das ist die Geschichte von einem Mann namens Noah. Doch lasst uns ganz am Anfang beginnen. Gott erschuf die Erde. Er machte sie ganz wundervoll, mit hohen Bergen und tiefen Meeren. Er dachte sich viele Tiere aus und sagte zu sich selber. Er machte auch die Menschen, damit diese sich an der Erde erfreuen können. Und gut auf die Tiere aufpassen und Gott lieb haben. Es war perfekt. Doch dann kam alles anders. Die Menschen wollten nichts mehr von Gott wissen. Sie wurden ganz böse zueinander und machten die Erde kaputt. Das machte Gott ganz schön traurig. Deswegen beschloss Gott,
ich will alles Böse von der Erde verschwinden lassen. Es soll eine große Flut über die Erde kommen, damit alles weggespült wird, was schlecht ist.
Aber es gab noch einen Menschen auf der Erde, der nicht so war wie die anderen. Er betete zu Gott.
Gott, hilf mir immer das zu machen, was gut ist.
Ihr könnt euch schon denken, wer das war. Richtig, Noah. Gott hatte einen ganz besonderen Auftrag für Noah. Er sagte zu ihm,
Noah, bau ein ganz, ganz großes Boot, eine Arche. Sie muss groß genug sein, dass deine Frau und deine Kinder mit hineinpassen und ganz viele Tiere. Also wirklich richtig groß.
Also fing Noah mit dem Bau der Arche an. Endlich war die Arche fertig gebaut und Noah sagte zu Gott,
Hey Gott, ich bin übrigens fertig. Schick doch mal die Tiere zu mir.
Das tat Gott und schließlich befand sich ein ganzer Zoo mit der Familie von Noah auf der Arche. Gott verschloss die Tür und dann fing es auch schon zu regnen. Und es regnete
und regnete
und regnete
und regnete.
Und dann hörte es nach 40 Tagen und Nächten plötzlich auf. Doch obwohl der Regen aufgehört hatte, war das ganze Wasser noch auf der Erde und ging nicht weg. Noahs Familie und die Tiere konnten von der Arche nicht weg und mussten warten. Um zu sehen, ob die Erde schon wieder trocken ist, sandten sie eine Taube aus. Doch diese kam wieder zurück, was bedeutete, dass sie kein Land gefunden hatten. Etwas später sandte Noah sie wieder aus und diesmal brachte sie einen Ast mit. Das Wasser begann abzufließen. Noah, seine Familie und die Tiere konnten die Arche verlassen.
Juhu, endlich ein Land!
Land!
Und Gott gab Noah ein Versprechen.
Nie wieder will ich die Menschen so bestrafen. Und damit du das nicht vergisst, schicke ich dir ab und zu einen Regenbogen als Erinnerung.
Ja, hallo. Wie ich heiße und was ich mache, habt ihr ja mittlerweile erfahren in diesem Gottesdienst. Also bei mir kann man sich zum Beispiel für den Studientag anmelden. Ich arbeite im Büro im Christustreff, soll mich mal kurz vorstellen, weil mich vielleicht noch nicht alle kennen. Ja, genau, arbeite im Büro und zwar erst seit September, war vorher in Sachsen gewesen, Theologie studiert und Vikar. Und ja, was einen Sachsen nach Marburg treibt, das könnt ihr gern hinterher bei mir auch fragen. Ich bin aber froh, dass ich hier sein darf, auch im Christustreff mittun darf, dass ich, in dieser lebendigen und pulsierenden Gemeinschaft mit an Gottes Reich bauen darf. Aber ich will gar nicht viel weiter über mich erzählen, denn wir haben gerade eine ganz spannende Geschichte zusammengefasst bekommen von den Kindern. Die Geschichte von Noah und dem schwimmenden Zoo, die gehört, glaube ich, zu den bekanntesten Geschichten in der Bibel. Ich denke, wenn wir draußen eine Umfrage machen würden unter den Leuten, die so in der Stadt unterwegs sind, da wäre das sicherlich eine der Geschichten, die genannt würden bei Groß und Klein. Und da muss man gar nicht groß christlich sozialisiert sein. Das kennen viele Menschen. Aber ich glaube, gerade die Frommen, die ganz viel Kindergottesdienst mitbekommen haben, die sind da in verschärftem Maße geprägt. Wer kennt nicht die tollen Kindervideos, Videokassetten von früher, die wunderschönen Ausmalbilder oder die Ratatatam und dann Poch, 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 Noah baut ein Schiff, ganz groß Lieder oder den Baukasten, die Baukastenarche zum Selberfluten oder was auch immer. Also Noah und die Arche, die sind bekannt Wir haben auch die Geschichte gerade nochmal in Erinnerung gerufen bekommen. Mir soll es heute Abend und uns soll es heute Abend nicht zuerst um das Altbekannte gehen, um das, was wir eben gerade gehört haben, sondern um das, was, sag ich mal, nicht in deiner Kinderbibel steht. Da gibt es nämlich so ein paar Dinge. Ich behaupte mal zuerst, in deiner Kinderbibel steht nicht, dass auch Noah nur ein ganz normaler Mann war. Ja, Noah, wie stellen wir uns den eigentlich vor? Ein betagter Opa mit grauem Bart und Friedenstaube auf der Hand, so wie in den Kinderbibeln dargestellt. Oder als kraftstrotzenden Leinwand-Noah Russell Crowe. Das Erste, was wir in der Bibel von Noah erfahren, das stammt nicht aus seinem Mund, sondern das sagt sein Vater über ihn. Der sagt, der, also Noah, wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit auf dem Acker. Tja, was heißt das denn? Das sagte er nämlich nicht, weil sein Bengel ein ganz besonders empathischer Mensch ist und immer ein Päckchen Taschentücher dabei hat. Ja, was war sonst das Geheimnis von Noah? Er war einfach in der Lage, irre guten Wein herzustellen. Noah war nämlich ein Winzer gewesen. Und das passt auch ganz gut zu seinem Namen, der so viel bedeutet wie entspann dich mal. Das war nicht nur vor der Flut so. Kurz nachdem das Wasser der Flut versickert ist, fängt Noah gleich wieder an, einen Weinberg anzulegen. Und da er nicht nur gerne andere mit seinem Gebräu beglückt, sondern selber auch kein Kostverächter ist, besäuft er sich erstmal hemmungslos von den ersten Früchten seiner Arbeit und liegt dann nackt in seinem Zelt, begafft von seinem Sohn Ham, dem ersten Spanner der Welt. Ja, warum erzähle ich das jetzt eigentlich alles? Ich glaube, häufig tappen wir in die Falle, dass wir Menschen der Bibel ganz schnell bei uns so den Status eines glorreichen Helden haben. Wir stellen sie ja auf einen Podest und dann können wir sie so richtig bewundern. Wir können zu ihnen aufschauen. Das Problem dabei ist, dass wir dann, ja, dass sie dann irgendwie ganz weit von uns entfernt sind. Wir können zwar sie anhimmeln, aber es bringt uns letztlich nichts. Und das passiert, glaube ich, auch schnell bei Noah. Also kein verklärtes Bild von Noah in unseren Ausmalbüchern malen, sondern runter mit ihm vom Podest und ihn von allen Seiten angeschaut. Dann sehen wir auch seine normal menschlichen Seiten, auch seine Schattenseiten, hatte gerade Story erzählt. Und ich glaube, erst dann können wir so richtig sehen, dass Noah zu seiner Zeit nicht nur ein ganz normaler Mann war, das war auf alle Fälle auch, sondern dass ihn etwas außergewöhnlich gemacht hat zu seiner Zeit. Ich meine damit nicht zuerst sein überdimensionales Bauprojekt, sondern es heißt, er wandelte mit Gott. Das heißt, er war mit Gott unterwegs, hat mit ihm geredet, gebetet, hat nach seinem Willen gefragt. Er lebte seine Beziehung zu Gott Tag für Tag. Das ist das Außergewöhnliche zu seiner Zeit. Und ich bin überzeugt, das ist auch der Grund, weswegen er dann Gott vertraute und schließlich auch dieses gigantisch große Schiff gebaut hat. Weil Noah mit Gott im Alltag lebte, weil er ihm vertraut hat, so Tag für Tag mit ihm unterwegs war. Deswegen konnte er ihm auch in diesem Moment vertrauen und konnte zu sich sagen, Gott wird es gut machen. obwohl es sich für ihn sicherlich ziemlich irrsinnig angehört hat, was Gott von ihm wollte. Und ich glaube, nicht nur für ihn. Ich kann mir die Stimmen der Leute so richtig ausmalen. Du baust hier ein Schiff? Bist du irre? Du sagst, Gott hat zu dir gesprochen? Vielleicht hast du mal wieder bloß ein bisschen zu viel von deinem Wein getrunken. Und vielleicht hörst du auch hin und wieder solche Stimmen. Was? Du gehst in die Kirche? Du bist wohl ein ganz Frommer. Wie kannst du nur an diesen Quatsch glauben? Es ist nicht zuerst die entscheidende Frage, wie es um die Welt steht und was andere tun oder lassen oder denken. Entscheidend ist, was ich tue, wie ich mich zu Gott stelle. So ist es nämlich auch in dieser Geschichte. Das Spotlight, das richtet sich nicht auf alle Menschen, sondern nur auf einen, auf Noah. Noah hört Gottes Auftrag, er vertraut ihm, er entscheidet sich, er baut und er schreibt damit Geschichte. Ein zweiter Punkt. Deine Kinderbibel, die erwähnt wahrscheinlich auch nicht, dass der Mensch sich letztlich nicht verändert, sondern Gott. Dass der Mensch sich nicht verändert, das haben wir schon bei Noah gesehen. Auch wenn er natürlich eine außergewöhnliche Beziehung zu Gott lebt, die wir uns sicherlich zum Vorbild machen können. Dennoch ist er auch nach der Flut ein Mensch mit Schwächen und Fehlern. Das gilt aber auch für die ganze Menschheit. Vor der Flut, also bevor Gott diese Flut schickt, da sagt er über den Menschen, ihr ganzes Denken und Streben, alles, was aus ihrem Herzen kam, war immer nur böse. Und dann schickt er eine Flut. Und das Erstaunliche, Schreckliche, Bedauerliche ist, auch nach der Flut stellt Gott fest, er sagt, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Da hat sich nichts verändert. Der Mensch, der ist gleich geblieben. Man könnte sagen, das ist die schlechte Nachricht dieser Geschichte. Was den Menschen angeht, ist für Day After Tomorrow derselbe wie vorgestern. Schön wäre es gewesen. Gott macht alles platt und danach herrschen wieder paradiesische Verhältnisse. Aber der Mensch hat sich nicht verändert. Bis heute nicht. Aber Gott hat sich verändert. Das passt vielleicht gar nicht so in unser Bild von Gott. Gott, der immer gleich ist, unveränderlich. Aber Gott kann aus seiner Haut. Gott springt über seinen eigenen Schatten. Das fällt uns ja manchmal unheimlich schwer. Mir geht es jedenfalls so. Gerade bei den Menschen, die man ganz besonders liebt. Da zofft man sich über die kleinste Kleinigkeit und dann ist man sauer aufeinander und redet kein Wort mehr. Der eine, der steht so und der andere, der steht so. Und ja, wer geht den ersten Schritt? Das ist die Frage. Wer tut den ersten Schritt? Wer geht auf den anderen zu, entschuldigt sich, bittet um Verzeihung? Einer müsste es tun, aber klar denkt man sich, der andere, der müsste das eigentlich machen. Nur blöd, dass der andere auch das denkt. Aber wenn beide sich nicht ändern, wenn keiner losgeht, dann bleibt die Beziehung gestört. einer muss den ersten Schritt machen. Gott ändert seine Meinung, Gott ändert sich, Gott geht den Schritt. Er fängt neu an mit seinen Menschen. Das ist sein Plan mit Noah, mit der Arche. Aber Gott geht nicht nur einen Schritt auf uns zu. Schauen wir in die Geschichte mit ihm, dann geht er 1000 Schritte, überwindet unüberwindliche Grenzen. Gott fängt neu an mit uns Menschen. Er schafft neues Leben. Und das, obwohl sich am Gegenüber, an uns Menschen, nichts zum Positiven geändert hat. Gott hätte allen Grund, nochmal eine Flut zu schicken. Und immer wieder bis heute. Gott ist es nämlich heute genauso wenig, egal wie damals, was wir tun oder lassen. Sünde tut ihm weh. Es verletzt ihn, wenn wir einander Gewalt antun, wenn wir uns bekriegen, ob in Syrien oder an deutschen Gartenzäunen. Wenn Menschen Flüchtlingsheime anzünden, sich gegenseitig wie Dreck behandeln, wenn sie den Bösen Raum geben. Eigentlich Zeit für eine Flut. Er könnte sich ein sehr kreatives und höchst effizientes Vernichtungskonzept überlegen. Aber nein, das tut Gott nicht. Versprochen. Gott kann das lassen. Und zwar aus Liebe zu dir. Weil er dich so sehr liebt, hat er nichts unversucht gelassen bis heute, um deine Liebe zu erringen, damit du befreit und fröhlich mit ihm leben kannst. Das ist die gute Nachricht dieser Geschichte. Drittens, in deiner Kinderbibel steht vermutlich auch nicht, dass Gott die Tausenden von ertrunkenen Menschen nicht egal sind. Ja, vielleicht denkst du dir, schön und gut, Gott fängt neu an mit uns Menschen. Aber habe ich das richtig verstanden? Gott schickt eine globale Naturkatastrophe und tötet damit Tausende von Menschen und Tieren. Ich dachte, Gott liebt alle Menschen, nicht nur Noah und seine Family. Was ist dann mit diesen vielen anderen Menschen? Ja, wieso hat Gott so gehandelt und nicht anders? Ja, vielleicht stoßen wir hier auf eine dunkle Seite Gottes, die wir so nicht ganz verstehen können. Das ist für mich selber keine befriedigende Antwort. Und ich glaube, wir stoßen immer wieder auf diese Seite, wenn wir in die Welt gucken und unsägliches Leid sehen. Oder wenn wir sehen, wie viele Menschen von Gott nichts wissen wollen. Und dahinter dann Gott zu wissen, als den, der die Geschichte in der Hand hat, der sie zu seinem Ziel führt. Gott zu sehen als der, der seine Hand auf die Welt legt, so wie das Bild es uns zeigt, der seine Hand nicht wegzieht und nicht mit der Hand auf die Welt haut, sondern sie hält, sie trägt, sie heilt. Das ist dann manchmal ganz schön schwer. Ich möchte aber dennoch etwas zu diesen Menschen sagen, die in der Flut umgekommen sind. Fest steht nämlich, dass Gottes Geschichte mit diesen Menschen, mit der Flut, noch nicht zu Ende ist. Das erfahren wir zwar nicht in der Geschichte von Noah und der Arche, sondern erst im Neuen Testament, also in dem zweiten Teil der Bibel. Der Gott der Liebe, Jesus sein Name, der, der 1000 Schritte gegangen ist zu uns, Mensch wurde, der am Kreuz gestorben ist, vor den Toren Jerusalems, gekreuzigt für unsere Schuld, nach 3 Tagen auferstanden ist, der ist auch so weit gegangen bis zu den Toten. Der Apostel Petrus, der schreibt in einem seiner Briefe, dass Jesus zwischen seinem Tod und seiner Auferstehung bis hinunter gegangen ist, wo die Toten sind. Selbst dorthin hat Gott die Liebe, seine Liebe zu uns geführt. Und dort heißt es, dass Jesus zu den Menschen gepredigt hat, die damals zur Zeit von Noah ungehorsam waren, die nicht Gottes Willen befolgt haben, und hat ihnen die frohe Botschaft verkündigt. Eine starke Stelle. Und bis heute sagen wir das immer, wenn wir das Glaubensbekenntnis aufsagen, das Apostolische. Da wird über Jesus gesagt, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Selbst vor dem Tod macht Gottes Liebe nicht Halt. Den hat er überwunden. Jesus lebt. Und auch den Menschen zur Zeit von Noah ist das zugute gekommen. Selbst dort im Tod sind Menschen nicht unerreichbar für ihn. Was für ein Gott. Noch ein letzter Punkt möchte ich mitgeben. In deiner Kinderbibel steht vermutlich auch nicht, dass wir von Gott zwar nichts mehr zu befürchten haben, aber von uns selbst. Über diesen Punkt möchte ich jetzt zum Schluss eigentlich gar nicht mehr so viel sagen, sondern ihn vor allem als Gedankenanstoß mitgeben. Ich finde ihn dennoch nicht ganz unwichtig. Denn auch wenn Gott Noah und der Menschheit versprochen hat, er wird die Welt nicht mehr zerstören, leben doch viele Menschen ganz nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Und ob das nun bewusst passiert oder unbewusst, sorgen sie dafür, dass das kaputt geht, was Gott schenkt und erhält. Was Gott nicht will, dass es kaputt geht. Ich möchte da jetzt aber gar niemanden verurteilen oder anklagen, anprangern. Ich glaube, das wird schon genug gemacht, jeden Tag. Ich glaube, es reicht mir schon, wenn ich in mein eigenes Herz schaue und da genug Egoismus sehe, für den ich mich schäme. Ich glaube, wenn wir auf uns selber schauen, nur auf uns selber, was wir brauchen, was uns nützt, was für uns wichtig ist, so dass wir gut dastehen, ich glaube, dann sind wir nicht besser als die Menschen zur Zeit von Noah. Der Weg daraus, ich glaube, es kommt ganz darauf an, dass wir auf Gottes Liebe antworten. Dass wir nicht mit dem Gesicht zur Wand stehen, sondern dass wir uns umdrehen zu dem Gott, der 1000 Schritte auf uns zugegangen ist und der sich uns zuwendet. Noah hat das vorgemacht, wie das geht. Er war mit Gott unterwegs, Tag für Tag. Er hat sich in Dienst nehmen lassen von ihm. Lassen wir uns auch gebrauchen. Lassen wir unser Leben von ihm prägen. Sind wir auch als Gemeinde in einem übertragenen Sinn eine Arche, um Menschen aufzunehmen, um sie zu Jesus zu bringen, um sie ins Leben hinüber zu retten? Ich glaube, das wäre eine richtig gute Reloaded-Version von Noahs Arche. Amen.